Bitte geben Sie Ihre beste Einschätzung für folgende Werte an. Wie viel Prozent der untersuchten Männer hatten bereits einen oder mehrere Herzinfarkte? Wie viel Prozent der untersuchten Männer sind über 55 Jahre alt und hatten bereits einen oder mehrere Herzinfarkte? Der anderen Gruppe wurde folgende Variante gezeigt. Eine Stichprobe von 100 erwachsenen Männern aller Altersgruppen und Berufe in British Columbia wurde auf ihre gesundheitliche Verfassung untersucht. Bitte geben Sie Ihre beste Einschätzung für folgende Werte an. Wie viele der 100 Teilnehmer hatten einen oder mehrere Herzinfarkte? Wie viele der 100 Teilnehmer sind über 55 Jahre alt und hatten einen oder mehrere Herzinfarkte? Die Fehlerhäufigkeit war 65% in der Gruppe, die das Problem in der ersten Version sah, und 25% in der Gruppe, die das Problem in der zweiten Version sah. Wieso ist die Frage, wie viele der 100 Teilnehmer, so viel leichter als wie viel Prozent? Eine wahrscheinliche Erklärung besteht darin, dass die Bezugnahme auf 100 Personen eine räumliche Repräsentation im Gehirn aktiviert. Stellen Sie sich vor, eine große Zahl von Menschen wird aufgefordert, sich in einem Raum zu Gruppen zu ordnen. Diejenigen, deren Namen mit den Buchstaben A bis L anfangen, werden aufgefordert, sich in der vorderen linken Ecke zu versammeln. Anschließend sollen sie sich selbst weitersortieren. Die Beziehung der Inklusion ist jetzt offensichtlich. Und man sieht, dass Personen, deren Namen mit C beginnen, eine Teilmenge der Menge in der vorderen linken Ecke bilden. In der Frage nach dem Gesundheitszustand landen diejenigen, die schon einmal einen Herzinfarkt erlitten, in einer Ecke des Raumes und einige von ihnen sind jünger als 55 Jahre. Nicht jeder hat diese besonders anschaulichen Vorstellungsbilder, aber viele spätere Experimente haben gezeigt, dass sich mit Hilfe der sogenannten Häufigkeitsrepräsentation leicht erkennen lässt, dass eine Gruppe vollständig in der anderen enthalten ist. Die Lösung des Rätsels scheint darin zu liegen, dass eine Frage, die als »wie viele« formuliert wird, uns an Einzelpersonen denken lässt, während die gleiche Frage mit der Formulierung »wie viel Prozent« dies nicht tut. Was haben wir aus diesen Studien über die Funktionsmechanismen von System 2 gelernt? Eine Schlussfolgerung, die nicht neu ist, lautet, dass System 2 nicht besonders wach ist. Die Studenten, die an unseren Studien über den Konjunktionsfehlschluss teilnahmen, kannten zweifellos die Logik von Venn-Diagrammen, aber sie haben sie nicht in zuverlässiger Weise angewandt, auch dann nicht, wenn alle relevanten Informationen vor ihnen ausgebreitet wurden. Die Absurdität des Weniger-ist-mehr-Musters zeigte sich deutlich in Schieß-Geschirr-Service-Studie und sie ließ sich leicht in der Wie-viele-Repräsentation erkennen. Aber für die Tausende von Probanden, die bei dem ursprünglichen Linder-Problem und bei anderen ähnlichen Problemen den Konjunktionsfehlschluss begingen, war diese Absurdität nicht offensichtlich. In all diesen Fällen schien die Konjunktion plausibel zu sein, und dies genügte für eine Unterstützung von System 2. Die Faulheit von System 2 ist Teil der Geschichte. Wenn der nächste Urlaub unserer Probanden davon abhängig gewesen wäre und wenn man ihnen unbegrenzt Zeit gegeben und sie aufgefordert hätte, sich an die Logik zu halten und erst dann zu antworten, wenn sie ihrer Antwort sicher seien, dann, so glaube ich, hätten die meisten unserer Probanden den Konjunktionsfehlschluss vermieden. Aber ihr Urlaub hing eben nicht von der richtigen Antwort ab. Sie wandten sehr wenig Zeit für die Aufgabe auf und begnügten sich damit, so zu antworten, als wären sie nur nach ihrer Meinung gefragt worden. Die Faulheit von System 2 ist eine wichtige Tatsache unseres geistigen Lebens. Und die Beobachtung, dass Repräsentativität die Anwendung einer naheliegenden logischen Regel blockieren kann, ist ebenfalls nicht ganz belanglos. Das Bemerkenswerte an der Linder-Geschichte ist der Gegensatz zur Studie mit dem zerbrochenen Geschirr. Die beiden Probleme haben die gleiche Struktur, führen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Probanden, die die Information erhalten, dass das Service zerbrochene Teile enthält, setzen einen sehr niedrigen Preis dafür fest. In ihrem Verhalten spiegelt sich eine intuitive Regel wider. Andere, die Informationen über beide Service gleichzeitig erhalten haben, wenden die logische Regel an, dass mehr Geschirrteile den Wert nur steigern können. Die Intuition prägt die Urteile in der experimentellen Bedingung des Between Subjects Designs mit getrennten Probandengruppen. Die Logik gibt den Ausschlag bei gemeinsamer Beurteilung. Beim Linda-Problem dagegen hat die Intuition selbst bei gemeinsamer Bewertung oftmals die Logik überwunden, auch wenn wir einige Bedingungen identifizierten, in denen sich die Logik durchsetzte. Amos und ich waren der Ansicht, dass die eklatanten Verstöße gegen die Logik der Wahrscheinlichkeit, die wir bei transparenten Problemen beobachtet hatten, interessant waren und es verdienten, unseren Kollegen mitgeteilt zu werden. Wir glaubten auch, dass die Ergebnisse unser Argument über die Wirkmächtigkeit von Urteilsheuristiken untermauerten und dass sie auch Zweifler überzeugen würden, aber darin sollten wir uns gründlich irren. Stattdessen wurde das Linda-Problem zu einer Fallstudie über die Normen wissenschaftlicher Kontroversen. Das Linda-Problem erregte viel Aufmerksamkeit, aber es wurde auch zu einem Magneten für Kritiker unserer Herangehensweise an die Psychologie von Urteilsprozessen. Forscher fanden Kombinationen von Instruktionen und Hinweisen, die die Häufigkeit des Fehlschlusses verringerten, was wir selbst bereits getan hatten. Einige behaupteten, im Kontext des Linda-Problems sei es aus Sicht der Probanden nur vernünftig, das Wort Wahrscheinlichkeit im Sinne von Plausibilität zu interpretieren. Diese Argumente wurden manchmal erweitert zu der Behauptung, unser ganzes Unterfangen sei verfehlt. Wenn eine so markante, saliente, kognitive Illusion abgeschwächt oder wegerklärt werden könne, dann gelte dies erst recht für andere. Diese Argumentation vernachlässigt das einzigartige Kennzeichen des Konjunktionsfehlschlusses als Konflikt zwischen Intuition und Logik. Die empirischen Belege, die wir bei Between Subjects-Experimenten, einschließlich Studien über Linda für Heuristiken zusammengetragen hatten, wurden nicht in Frage gestellt. Sie wurden gar nicht angesprochen. Und ihre Relevanz wurde durch die ausschließliche Konzentration auf den Konjunktionsfehler verringert. Das Linda-Problem führte letztlich dazu, dass unsere Arbeit in der Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen wurde, während die Glaubwürdigkeit unseres Ansatzes bei unseren Fachkollegen ein wenig litt. Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Wenn Sie eine Gerichtsverhandlung besuchen, wird Ihnen auffallen, dass Rechtsanwälte zwei Arten von Kritik vorbringen. Um eine Klage zum Scheitern zu bringen, ziehen Sie die stärksten Argumente, auf denen diese beruht, in Zweifel. Um einen Zeugen zu diskreditieren, konzentrieren Sie sich auf den schwächsten Teil seiner Aussage. Auch in politischen Debatten konzentrieren sich die Kontrahenten normalerweise auf die Schwächen. In wissenschaftlichen Kontroversen halte ich das nicht für angemessen. Aber ich habe mich mit der Tatsache abgefunden, dass die Normen der Debatte in den Sozialwissenschaften eine politische Streitführung nicht verbieten. Insbesondere bei weitreichenden Fragen. Und die Häufigkeit von Urteilsfehlern ist eine weitreichende Frage. Vor einigen Jahren hatte ich ein freundschaftliches Gespräch mit Ralf Hertwig, einem beharrlichen Kritiker des Linda-Problems, mit dem ich in dem vergeblichen Bemühen, unsere Differenzen beizulegen, zusammengearbeitet hatte. Ich fragte ihn, wieso er und andere sich ausschließlich auf den Konjunktionsfehlschluss konzentrierten, statt auf andere Befunde, die unsere Position stärker unterstützten. Er antwortete lächelnd: Es war interessanter. Und er fügte hinzu, das Linda-Problem habe so viel Beachtung gefunden, dass wir keinen Grund zur Klage hätten. Zum Thema Weniger ist mehr. Sie dachten sich ein sehr kompliziertes Szenario aus und bestanden darauf, es als hochwahrscheinlich zu beurteilen. Das ist es nicht. Es ist nur eine plausible Geschichte. Sie fügten dem teuren Produkt ein billiges Geschenk bei und machten das ganze Geschäft dadurch weniger attraktiv. In diesem Fall ist weniger mehr. In den meisten Situationen macht ein direkter Vergleich Menschen bedächtiger und logischer. Aber nicht immer. Manchmal sticht die Intuition, die Logik auch dann aus, wenn einem die richtige Antwort in die Augen springt.